Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, denn ihr seid eine Gebetserhörung. Ich habe heute früh zu Gott gesagt, ich wünsche mir 40 Leute im Gottesdienst. Und zählt mal durch, mit Kindern sind wir mehr. Amen. Rainer, ich danke dir, dass du während meinem Urlaub mich vertreten hast. Wunderbar, ich begrüße die Langzeitkranken wie Ella oder auch wie Rudi. Danke, dass ihr Glauben investiert habt und wieder gesund geworden seid. Wir vermissen euch sonst, das ist ganz klar. Auch ich freue mich, dass Kinder da sind. Wir hatten ja gestern schon so ein bisschen gehört, dass wir wahrscheinlich heute Kinder da haben werden. Das ist richtig schön. Ihr wisst ja, Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen. Wie ich immer sage, Kinder sind die Gemeinde von heute. So wie du und ich. Und kennt ihr eigentlich Conny? Conny, steh mal auf. Das ist Conny. Und Conny hat in Tosted, ich möchte sagen, ihr halbes Leben lang die Kinderkirche geleitet. Ui, Kinderkirche, ja, jawohl. Da sind wir beim Thema. Und gestern, spontan, hat sie gesagt, wenn genug Kinder da sind, mache ich Kinderstunde. Kinder, was haltet ihr davon? Mit Conny Kinderstunde machen? Eigentlich ist ja Melanie für die Kinder zuständig, aber Melanie hat schon vor am Anfang des Jahres unseres Vorstand gebeten, dass sie diesen Job aufgeben kann. Wir werden auch nächsten oder übernächsten Sonntag dann auch noch etwas stärker dazu sagen, zu deinem veränderten Dienst und alles. Ja? Okay. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Urlaub genossen aus folgendem Grund. Ja, er war wie immer zu kurz, das ist ganz klar, ja, das kennen wir ja von Urlaub, ne? Aber ich habe ihn auch genossen, weil ich ganz bewusst mal dafür gesorgt habe, dass ich so alles an Nachrichten und an sozialen Medien weitgehend ausblende. Das ist so ein bisschen in unserer heutigen Zeit Reinigung für die Seele, ne? Wir kriegen ja Schlagzeilen um die Ohren geschlagen, da wird es uns schlecht. Es werden sowieso immer die Großen und Mächtigen und Starken uns gezeigt und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ist auch nicht schlimm, muss ich auch gar nicht. Aber da ist so viel, man schaut auf die Menschen und dann denkt man, boah, es wäre so schön, wenn die Welt anders wäre, wenn mehr Leute Verantwortung im Sinne von Gott übernehmen würden. Ich persönlich habe dann so das Gefühl, was bringt denn mein kleines Licht dann hier? Es wird ja kaum gesehen, was bin ich schon in diesem großen, weiten Weltgeschehen? Könnt ihr so meine Gedanken nachvollziehen? So? Dann bin ich wenigstens nicht ganz alleine. Wir fragen uns, sind die jetzt wirklich Vorbilder, diese Starken und Mächtigen dieser Welt? Oder wollen sie es nur sein und sind sie es nicht? Und dann habe ich aber im Urlaub immer wieder gemerkt, das Wort ist unveränderlich. Ist es so? Und du kannst reinschauen, wann du willst. Die Bibel beschreibt uns da auch genug Starke und Mächtige. Aber sie hat einen Vorteil. Sie beschreibt nicht immer, was so schön wäre und was wir uns wünschen. Sie sagt, der hatte auch nicht immer gute Tage, aber ich zeige ihn euch mal, wie er komplett ausschaut. Und so möchte ich mit euch erstmal, du kannst gerne anmachen, am Anfang dieser Predigt in 2. Samuel 23 hineingehen. Ja? So, da werden uns von den Helden Davids berichtet. Habt ihr schon mal von den Helden Davids gehört? Ja, habt ihr schon, habt ihr bestimmt auch schon die eine oder andere Predigt gehört. Ich schau mal, was haben wir denn an Vorbildern in der Bibel. Dies sind die Namen der berühmtesten Krieger Davids. Ishbal, Eleasa und Schammah. Ah, die Bibel sagt uns von mindestens 30 berühmten Kriegern von David, aber die drei, die waren ganz oben an der Spitze, die Creme de la Creme, was die Kriegskunst unter David angeht. Und wenn wir den ganzen Text mal lesen, den finden wir in 2. Samuel 23, dann, dies sind die Namen der berühmtesten Krieger David. Der erste war der Hachomoniter Ishbal. Er war der oberste der drei. Einmal tötete er mit seinem Speer in einer einzigen Schlacht 800 Mann. 1. Chronik 11 schreibt an dieser Stelle 300 Mann. Jetzt sind sich Bibelausleger nicht so ganz einig, wie diese Disput zu verstehen ist. Man vermutet, dass in dieser Schlacht 800 Mann getötet worden sind, aber er 300 alleine getötet hat. Muss man sich vorstellen. Du gegen 300. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Der zweite unter den dreien war Eleasa, der Sohn des Ahuchitas Todo. Einst kämpfte Eleasa gegen die Philister. Nachdem das ganze Heer Israels die Flucht ergriffen hatte, tötete er Philister um Philister, bis seine Hand müde war, um sein Schwert zu halten. Andere Übersetzungen sagen, bis sich seine Muskeln so verkrampften, dass er das Schwert gar nicht mehr loslassen konnte. Und dann gibt es noch eine Übersetzung, die schreibt, bis seine Hand am Schwert klebte. Also, auf kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann kämpfen und kämpfen. Aber es steht, so schenkte der Herr den Israeliten an jenem Tage einen großen Sieg. Sie kehrten um, alle die, die davongelaufen waren, haben gesehen, oh, jetzt haben wir doch gewonnen, kehrten sie um und sammelten die Beute ein. Ja, da sind wir dann schnell dabei, ne? Und der nächste war Schammah, der Sohn Ages aus Hara. Einmal kämpften die Philister bei Lehl auf einem Linsenacker. Als das Heer Israels von den Philistern floh, hielt Schammah die Stellung, entriss das Feld den Philistern und schlug sie in die Flucht. So schenkte der Herr den Israeliten einen großen Sieg. Möchte mit euch heute einmal den Schammah etwas genauer beleuchten. Der Schammah war einer der drei Großen. Aber ich bitte schön, ein Kämpfer muss doch nicht nur was in den Muskeln haben, der muss doch auch was im Hirn haben, oder? Und kannst du dir vorstellen, ein Feld Linsen. Nun, ich mag Linsen, ich würde vielleicht auch um ein Feld Linsen kämpfen, aber nicht jeder mag Linsen. Das ist geringwertige Nahrung. 1. Chronik 11 lässt vermuten, vielleicht war das Linsen und Gerste auf dem Feld, ist aber auch nicht so wertvoll. Und da stellt er sich mitten rein, um dafür zu kämpfen. Ist es das wert? Wir sollen das verteidigen, was wir aus Gottes Wort erkannt haben und was uns wichtig geworden ist. Die Wahrheit der Schrift nährt unsere Seele und lässt uns heranwachsen zur Fülle in Jesus Christus. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen, auch wenn es vielleicht nur gering ausschaut. Aspekte der Wahrheit, der Segen Gottes, die in der Schrift vielleicht gar nicht so einen großen Platz einnehmen. Warum kämpfte der Schama dafür? Warum hat er sein Leben für Linsen eingesetzt? Nun, zuerst einmal, es ging ihm gar nicht einfach nur um das Stück Linsenfeld. Er verstand, die Linsen, dieses Feld Linsen, sind ein Teil des Landes, das Gott uns versprochen hat. Und wenn ich anfange, Versprechungen Gottes auf die Seite zu schieben, wo hört das denn auf? Ich darf Gottes Versprechen zu mir wertschätzen und ich darf dafür kämpfen. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und nicht scheibchenweise abzugeben. Wenn wir die geistlichen Segnungen wertschätzen, die uns in Jesus Christus geschenkt sind, lest doch mal Epheser, das erste Kapitel, lest Epheser alle Kapitel, lohnt sich. Ja? Ja? Lest einfach auch Kapitel 4, Kapitel 6, da kommt das so richtig schön raus. Wir werden unser Leben anders einrichten, wenn wir die Verheißungen Gottes richtig wertschätzen, und wir werden anfangen, könnt ihr dann in Epheser 6 lesen, auch dafür zu kämpfen. Aber wenn uns das alles gering erscheint, naja, ist ja nur ein Feld Linsen, ist halt nur eine Segnung, ob ich die jetzt nun habe oder nicht, dann werden wir ganz schnell aufgeben und geistliche Tatsachen nicht mehr verwirklicht sehen. Worum kämpfte er? Natürlich kämpfte er um Nahrung, die auch er zu seinem Lebensunterhalt brauchte. Aber es ging ihm auch nicht nur um ihn selbst. Wenn es ihm nur um seine Nahrung gegangen wäre, dann hätte er vielleicht gesagt, naja, das ist das Linsenfeld und dieser kleine Teil, das reicht für mich. Ich stelle mich da in die Ecke und das verteidige ich. Nee, was sagt uns die Schrift? Mitten rein hat er sich gestellt. Mitten rein. Und dann hat er gekämpft, so lang, bis er alle Feinde besiegt hatte. Er wollte, dass alle Nahrung haben. Manchmal entdecke ich mich schon, dass ich so ein bisschen egoistisch bin. Mir geht's gut. Das soll auch so bleiben. Aber denke ich auch, dir soll es auch gut gehen? Wenn Gott mir was gezeigt hat, suche ich die Gemeinschaft mit dir und sage, hey, Gott hat mir gerade was gezeigt, das finde ich so toll, möchte ich dir erzählen. Weil ich möchte, dass es dir auch gut geht. Lass uns immer auch den anderen mit einbeziehen in unseren Glaubenskampf. Gegen wen kämpfte der Schama? Schama kämpfte gegen die Erzfeinde des Volkes Gottes, gegen die Philister. Das waren die gefährlichsten Feinde. Die hielten sich im Land auf und meinten, sie könnten etwas von diesem Land beanspruchen. Und diese Philister, die kamen nicht so als Einzelkämpfer, sondern die kamen immer im Bulk. Da war immer Hallihallo, wenn die kamen. Da gab es immer richtig Zoff. Eigentlich war der Kampf ziemlich aussichtslos. Unser Kampf, unser geistlicher Kampf, sagt uns, die Bibel richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Also, wenn mir die Ella nicht gefällt, muss ich nicht gegen die Ella kämpfen. Sondern ich muss dafür kämpfen, dass der Teufel Ella nicht beeinflusst und sie gesund wird. Ach, Ella, hättest du ein bisschen mehr glauben können und schneller wiederkommen können, ne? Was ist denn dein Glaube? Nee, es geht nicht gegen Ella. Es geht nicht gegen Fleisch und Blut, es geht gegen die Fürsten und Mächte der Bosheit, mit denen wir in dieser Welt zu tun haben, gegen den Beherrschern der Finsternis. Und diese Mächte, diese finsteren Mächte benutzen gerne Menschen, auch mich. Manchmal lasse ich mich benutzen und dann möchte ich mir am liebsten links und rechts eine runterhauen. Schon wieder in die Falle gegangen und hast dich benutzen lassen vom Feind. Oft werden Namenschristen benutzt und so sind die Philister ein treffliches Bild. Sie hielten sich im Land auf und meinten, das gehörte ihnen. Manchmal haben wir Namenschristen in unserer Gesellschaft, die meinen, ja, sind ja eh alles Christen. Aber das Tun, das Glauben, was Christus möchte, nee. Und so nehmen sie Stück für Stück von den Verheißungen weg. Wenn du heute in unsere theologischen Seminare reinguckst, so nach Tübingen oder nach Göttingen, wo die großen Seminare sind, da wird nicht mehr berichtet, dass Gott heute noch heilt. Da wird berichtet, das muss man alles nicht so genau und wörtlich sehen. Wir nehmen uns Stück für Stück vom Segen weg. Der Schama hat sich mitten reingestellt und gesagt, das ganze Land verteidige ich, denn es gehört zum Erbteil Gottes. Lass es mich mal so ausdrücken. Namenschristen sind nicht unbedingt durchs Rote Meer gegangen und haben den Jordan auch nicht überquert. Das heißt, sie sind nicht im verheißenen Land. Ich stelle mir die Frage, bin ich's? Habe ich alles das für mich in Anspruch genommen, was Christus mir geben möchte? Und so wird uns Nahrung geraubt, die uns zusteht. Und es ist egal, ob es nur ein Feld Linsen ist, also wenig Nahrung, oder ob es viel Nahrung ist. Alles, was geraubt wird, steht uns nicht mehr zum Bau des Reiches Gottes zur Verfügung. Es wird ersetzt durch religiöse Ersatzprogramme, durch tausend Zerstreuungen, aber wenn wir an diese Falle gehen, sind wir den Mächten nicht gewachsen. Lass uns noch mal anschauen, wie Schama kämpfte. Als die Philister heranstürmten, flohen alle anderen. Und der Schama hätte jetzt die beste Möglichkeit gehabt zu sagen, jo, das ist meine Ausrede. Ich bin zwar einer der Helden von Davids, aber wenn alle fliehen, darf ich's auch. Conny hat mich heute beim Herfahren gefragt, dir geht's nicht gut, ne? Und ich habe euch das vor 14 Tagen schon erzählt. Nee, mir geht's im Moment wirklich nicht gut, weil heute Nachmittag nach diesem Gottesdienst fahre ich nach Stade zur Baptistengemeinde, die schließt ihre Tore. Und am Dienstag beim ACK-Treffen hier bei den Baptisten habe ich einen vom Vorstand der Baptisten kennengelernt, dessen Sohn dort in der Gemeinde ist. Und er mitleidet darum. Eine Gemeinde über 100 Jahre alt, mal 160 Mann groß, schließt die Tore. Schama blieb stehen. Schama hat gesagt, ich lauf nicht weg. Der wahre Charakter zeigt sich zumeist, wenn man alleine ist. Für die Ranger, Jörg und Melanie. Unser ehemaliger Bundeswart und Manfred Knecht hat mal gesagt, beim Aufbau eines Camps zeigt sich die Begeisterung und beim Abbau der Charakter. So ist das mit dem Charakter. Der zeigt sich wirklich erst, wenn man alleine ist. Das Risiko zu sterben war für Schama enorm gestiegen. Da Dafür war es für ihn viel leichter geworden, eine Ausrede zu finden. Aber er hat sie nicht benutzt. Vielleicht hat er an Jonadab gedacht, der sich auch bewusst war, dass Gott mit vielen oder mit wenigen einen Sieg erringen kann. Und er stellte sich gegen die ganze Schar. Er blieb stehen. In Epheser 6, 13 und 14 sagt der Paulus: Hey, ihr Christen, bleibt stehen, knickt nicht ein, lauft nicht weg. Okay, ich schiebe jetzt diesen Schama mal zur Seite und wir gehen ins Neue Testament, ziehen den Vorhang mal vom Alten Testament auf und sehen im Neuen Testament Hebräer 11. Und wen sehen wir? Wir sehen das Alte Testament. Abel, Henoch. Ja? Eine wunderbare Zusammenfassung, die wir da sehen. Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Josef, Mose, Rahab. Gewaltige Glaubenshelden, ne? Und, wie schaut's aus? Gehörst du da dazu? Du lebst noch? Naja, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, hat von denen auch keiner mehr gelebt, aber sie sind als Glaubenshelden uns vorgesetzt. Kennt ihr die alle? Wenn nicht, lest zu Hause Hebräer 11, da wird dir genau beschrieben, warum die Glaubenshelden war, was die alles getan haben. Aber ganz ehrlich, ich traue mir nicht zu, mich mit Mose zu vergleichen. Passiert nichts. Ja, doch, ist geteilt, guck mal. Ja? Ich traue mir nicht zu, mich mit Abraham zu vergleichen. Wer bin ich? Naja, ein klein bisschen froh bin ich, dass es ja dann noch weiter heißt, denn wir lesen dann auch noch von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die waren nicht ganz so groß. Und wer weiß, vielleicht kommen dann ja noch kleinere, wo ich mich dann irgendwo einordnen kann, oder du, oder? Und dann lesen wir ab dem Vers 32, was soll ich euch noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben, also wir entdecken, hier haben wir nicht die Krieger, die wir im Alten Testament uns gerade angeschaut haben, die Helden Davids, hier haben wir Glaubenshelden. Zwar aus dem Alten Testament, aber auf einer anderen Ebene. Merkt ihr? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Wie geht's euch jetzt? Also, die sind nicht kleiner als die anderen, die wir gerade vorhin betrachtet haben. Und wenn ich da auf mich schaue, wisst ihr, was ich da tun möchte? Das Handtuch schmeißen. Kennt ihr den Ausdruck, das Handtuch schmeißen? Kommt aus dem Bereich des Boxens. Wenn einer in der Ecke liegt, und es keine Chance mehr gibt, dass der Sieg noch kommen kann, dann ist es meistens der Trainer, der das Handtuch schmeißt, damit wenigstens das Leben bewahrt bleibt. Willst du auch mal das Handtuch schmeißen? Will noch einer das Handtuch schmeißen? Aber geht es uns nicht so oft so, dass wir sagen, schaffe ich eh nie? Ich muss euch was gestehen. Ich muss beichten. Ich habe euch belogen. Ich habe euch beklaut. Ich habe hier einen Satz unterschlagen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und dann gucken wir, ob wir das Handtuch werfen müssen. Da steht, löschten Feuerflammen, entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes, und den roten Satz habe ich euch unterschlagen. Ihre Stärke, ihre Schwäche, danke fürs Aufpassen, ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Hey, ich dachte, jetzt sagt er Halleluja. Weil jetzt sind die nicht so weit weg. Hey Leute, die Glaubenshelden waren Schwächlinge. Ah, ja, glaubt mir, wunderbar, die waren Schwächlinge, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel, alles schwache Menschen. Die waren schwach. Glaubt ihr nicht? Ich greife da mal einfach ein Beispiel raus. Wir nehmen von denen einen bekannten Mann. Über andere spreche ich das nächste Mal. Also die Predigt hat eine Fortsetzung. Aber ich greife heute mal einen raus. Einen, okay? Kennen wir alle. Kennen wir alle aus Kinderstunden, Kinderkirchenzeiten. Das ist der Simson. Könnt ihr euch noch an eure Kinderbibel erinnern? Ja, da waren solche Bilder drinnen. Ja, oder so. Ja, das erste zeigt uns, wie er die Säulen da auseinander hat und wie da hunderte von Philister drunter gestorben sind. Das zweite, wie er den Löwen in zwei Teile zerrissen hat. Hallo? Ja, und dann wie er da das Tor von den Philistern aus den Angeln hebt und wegträgt. Das sind doch die Dinge, an die wir uns erinnern, wenn wir an Simson denken, oder? Ja, eindeutig. Ich habe die Bilder in meiner, ich habe tatsächlich meine Kinderbibel gesucht, ich habe sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist, wahrscheinlich bei irgendwelchen Enkeln oder was. Ich weiß es nicht mehr, aber ich wollte nachgucken, ob das wirklich so war. Daran kann ich mich erinnern. Ich erinnere mich, wenn ich den Namen Simson, oder einige sagen auch Samson, ist egal, bleiben wir mal bei Simson. Wenn ich mich an den Namen erinnere, dann habe ich jemand vor mir, der gerade nach 15 Jahren Training den Bodybuilder-Wettkampf gewonnen hat. Ja? So ein Typ, stärkster Mann der Welt, jeder einzelne Muskel seines Körpers feinst geschliffen. Leute, wenn wir einmal im Himmel sind, dann glaube ich, werden wir so einen kleinen, dürren Kümmerling sehen, der Autogramme gibt. Und dann werden wir fragen, wer ist denn das da? Dann werden sie sagen, Simson. Bist du nicht mehr klar? Das ist doch nicht Simson. Schau mal, genauso verwirrend war es für Simsons Frau, die Delila. Jetzt stell dir mal vor, wie sich die Delila an die 140 cm Umfang Brust von den Simson kuschelt und mit ihren Armen die 60 cm Bizeps von den Simson umschlingt und dann fragt, wieso bist du eigentlich so stark? Kannst du dir das vorstellen? Nee, die Delila konnte sich das auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich war der Simson noch nicht mal so muskulös wie Rainer. Ich nenne jetzt keine anderen Namen, sonst werdet ihr böse auf mich. Ja? Mann, der hatte Arme wie ein Baumstamm, einen Brustkorb wie ein Fass. Nee, hatte er eben nicht, sonst hätte die Delila ihn nicht gefragt. Sag mal, wieso bist du denn so stark? Woher stammte seine Kraft? Ja, wir wissen aus seinen Haaren, ja. Aber wieso war Kraft in seinen Haaren? Hallo? Schon mal gehört, Kraft in den Haaren? Wenn es das heute gäbe, dann würde ich mit 2 Meter Haaren hier vor euch stehen. Nee, dahinter steckte etwas anderes, die Salbung Gottes. Und die war zufälligerweise in seinen Haaren. Die Kraft war die Salbung Gottes. Und die hat den Simson stark gemacht. Aus Schwachheit wurde Stärke. Und das war das Verwunderliche. Nun kommen wir nochmal zurück zu Schama. Ne, das ist eins zu schnell. Das war der mit dem Linsenfeld, erinnert euch. Wer gab denn Schama den Sieg? Schama stützte sich ebenfalls im Gottvertrauen auf seinen Gott. Und so durfte er erleben, wie sein Gott ihm Rettung brachte. Ja, Schama musste kämpfen. Und Schama hat gekämpft. Aber er war nur ein Werkzeug. Er war das Werkzeug, das Gott gebrauchte, und der Sieg kam von Gott. Wisst ihr, ob du solche Bizeps und so einen Brustkorb hast oder so einen Bauch wie ich, es spielt keine Rolle. Du und ich, wir sind Werkzeug. Und du und ich, wir dürfen schwach sein, wir dürfen stolpern. Wenn wir unsere Schwachheit einsehen und sagen, wie hat das müsstest du noch wissen, mein Lieber, Königsquartett, ich bin schwach, doch stark bist du, nur in dir komme ich zur Ruhe. War doch Königsquartett oder war es Heroldsquartett? Einer von den beiden war es, 60er Jahre, Uraltsong. Ich bin schwach. Ich darf sagen, in mir steckt nichts Gutes. Aber danke, dass du mich als dein Werkzeug benutzt. Wahre Helden sind die Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind und die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ich sage das nochmal. Wahre Helden sind diejenigen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind und die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Auf diese Art und Weise wird Gottes Macht in unserer Welt sichtbar. Auf dieser Weise dürfen wir Segen und Sieg erlangen. Durch den Mut des Schama und durch das sich gebrauchen lassen wurden die Feinde dezimiert und weitere Angriffe auf unser Erbteil wurden verringert und Nahrung für das Volk Gottes wiederhergestellt. Einzelne von uns muss sich bewusst sein, dass er mit seinem Glaubensleben und auch mit der Salbung, die Gott auf ihn legt, dazu beiträgt, dass Nahrung hier in der Gemeinde ist, jeder Einzelne. Für heute höre ich auf. Ihr habt die ganzen Namen gesehen. Wir werden uns das nächste Mal noch einige andere anschauen. Es ist mir mal wieder so gegangen, dass beim Vorbereiten ich gemerkt habe, oh, so eine halbe Stunde ist viel zu kurz, kannst nicht alles sagen. Entweder müssen wir mal Predigten über eine Stunde einführen oder ihr müsst mich tragen, dass ich immer zweimal über ein Thema predige oder öfter. Könnt ihr euch aussuchen und mir dann Bescheid geben. Ich möchte dich für heute nur um eins bitten. Ja, ich möchte dich nicht nur bitten, ich möchte dich sogar dafür auffordern, wenn ich es darf. Ah, wirf das Handtuch nicht. Und B, bleib schwach und werde stark. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Jetzt